Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedick und nachdem wir in den vergangenen Folgen sehr, sehr viel darüber gesprochen haben, wie Klöster im Mittelalter aussahen, wie sich die Kirchengeschichte entwickelt hat etc., wollen wir heute mal darauf zu sprechen kommen, was uns denn das Mittelalter gewissermaßen heute noch sagen kann. Und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von euch werden festgestellt haben, dass wir von den 3 angekündigten Korrespondenzausstellungen in Karlsruhe bisher erst 2 besprochen haben, und insofern freue ich mich ganz besonders, heute Barbara Bauer an meiner Seite begrüßen zu dürfen, mit der wir unter anderem auch über die Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek Alte Bücher, neue Inspirationen, künstlerische Blicke auf die Reichenauer Handschriften sprechen werden. Und in diesem Sinne, hallo Barbara, schön, dass du heute da bist.
Hallo Marvin, vielen Dank für die Einladung.
Und die Barbara stelle ich euch natürlich gerne auch noch kurz vor. Sie hat International Cultural and Business Studies in Passau studiert, dazu Bildende Kunst in Le Mans und Kunstgeschichte und Museologie in Paris und Heidelberg, und sie ist als Referentin für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit an der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe beschäftigt. Und ja, da kommen wir jetzt auch quasi schon zur Ausstellung. Darf man dich denn gewissermaßen als Kuratorin des Ganzen bezeichnen?
Ja, also tatsächlich ist ein Teil meines Aufgabenbereichs hier an der Badischen Landesbibliothek auch die Kuratierung von Ausstellungen. Und das Projekt, was wir zur großen Landesausstellung hier in der Badischen Landesbibliothek zeigen, das habe ich eben ja kuratorisch, organisatorisch betreut.
Genau. Ich habe so doof ehrlicherweise nachgefragt, weil ich dann die Rollenbezeichnungen noch nicht kannte, inwiefern vielleicht auch die Beitragenden sich selbst als Kuratoren gesehen haben. Aber ich denke, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Wie gesagt, es gibt auch eine Korrespondenzausstellung bei euch in der Badischen Landesbibliothek, die jetzt einen ganz anderen Zugang wählt und eben nicht, also wir waren ja auch schon darauf zu sprechen gekommen mit Frau Stello, dass bei euch große Teile dieser Reichenauer Klosterbibliothek noch liegen, die eben nicht da in die Geschichte des Ganzen hineingeht, sondern eher einen modernen Blick darauf wirft. Und da darf ich dich einfach mal bitten, uns dieses Projekt vorzustellen und wie die Idee dahinter zustande kam.
Sehr gerne. Das Projekt oder die Ausstellung selbst nennt sich Alte Bücher, neue Inspirationen, künstlerische Blicke auf die Reichenauer Handschriften. Ziemlich langer Titel, der sich daraus erklärt, dass wir natürlich den Bezug schaffen wollen zu den Reichenauer Handschriften, die wir als Projektpartnerin an der großen Landesausstellung zum Teil ja in Konstanz im Archäologischen Landesmuseum zeigen. Das sind 41 Leihgaben von einem großen Bestand. Also wir haben hier in der Badischen Landesbibliothek Handschriften auf Papier, Handschriften auf Pergament, dann Fragmente von Handschriften und dann auch noch mittelalterliche Drucke, also sogenannte Inkunabeln, aus dem ehemaligen Bestand der Klosterinsel Reichenau. Und aus diesem großen Konvolut wird eben ein Teil in Konstanz gezeigt. Das ist aber alles auch schon seit langem digital verfügbar und steht der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung. Und unsere Frage war natürlich jetzt, wie können wir diesen großen Bestand präsentieren, da ja immer nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt werden kann? Und wie präsentieren wir es vor allem hier bei uns in Karlsruhe in der Bibliothek? Denn unser Ausstellungsraum, der ungefähr so 100 Quadratmeter groß ist, der ist nicht unbedingt dafür geeignet, sehr wertvolle Handschriften zu präsentieren, sodass wir uns überlegt haben, einen ganz anderen Anknüpfungspunkt zu wählen, und zwar künstlerische Inspiration aus diesen Handschriften zu schöpfen. Das heißt, wir haben Studierende der Akademie der Bildenden Künste hier in Karlsruhe eingeladen, sich mit den Handschriften zu beschäftigen und daraus dann künstlerische Antworten zu produzieren, zu entwickeln, die wir hier in der Bibliothek zeigen.
Ich denke, für viele von uns ist dieses Mittelalter erstmal recht fern, vielleicht auch für die Studierenden. Dazu kannst du dich gleich auch nochmal gerne äußern. Wie war denn jetzt diese Kooperation, dieses, ich glaube, es lief ja als Seminar letztendlich, aufgebaut? Also wie habt ihr den Kontakt quasi zwischen den Studierenden und den Handschriften hergestellt und wie konnten die Studierenden dann daraus ihre Inspirationen schöpfen?
Vielleicht kann ich da was zur Projektentwicklung sagen. Also tatsächlich war die Idee, die wir hatten, bereits 2022 und wir haben dann den Kooperationspartner kontaktiert, um eben zu fragen, ob da eine Kooperation möglich sei. Und die Studierenden wurden dann ausgewählt von der Akademie, von den Professoren dort, an dem Projekt teilzunehmen. Und als Leitung des Seminars konnte Christian Ertl gewonnen werden, ein Künstler, der auch schon verschiedene Lehraufträge an der Akademie innehatte. Das heißt, es gab eine Kooperation auch in der Betreuung des Projekts. Also auf der einen Seite natürlich von meiner Seite Badische Landesbibliothek, die Organisation, was haben wir hier im Bestand, wie präsentieren wir gegebenenfalls auch Teile aus dem Bestand oder Reichenauer Bestand und wie können die Künstlerinnen und Künstler da eine Anknüpfung finden. Also das heißt, es war auch eine von Christian Ertl natürlich sehr stark betreut, das Seminar, um auch die Künstlerinnen und Künstler vielleicht auch zu unterstützen, wenn sie Fragen hatten, hinsichtlich ihrer Projektideen. Wir haben dann in der Badischen Landesbibliothek verschiedene Workshops angeboten. Frau Dr. Annika Stello, die ja auch schon zu Gast war hier im Podcast, hat den Studierenden die Handschriften im Original gezeigt, was natürlich ein sehr spannender Moment ist, so eine Handschrift auch einfach mal ohne Glas, nicht in der Vitrine, direkt vor Augen zu haben und auch so die Materialität der Handschriften kennenzulernen. Das sind Handschriften auf Pergament vor allem, die sie gezeigt hat. Das heißt, wie sind diese Tierhäute überhaupt? Man durfte diese Handschriften auch mit sehr sauberen Händen alles vorher gut geprüft mal anfassen, was natürlich einen sehr intimen Zugang zu den Handschriften schafft, aber auch wichtig ist, um den Studierenden zu vermitteln, um was es sich da handelt. Denn wir sind mal ehrlich, wenn wir so eine Handschrift lesen würden, und da sind auch alle Hörerinnen und Hörer herzlich eingeladen, in unseren digitalen Sammlungen zu stöbern. Wir sind da fast als Analphabeten vor diesem Text. Wir können den kaum entziffern. Das ist ein ganz anderes Schriftbild. Das kennen unsere Augen vermutlich nicht. Außer natürlich, wir haben da eine wissenschaftliche Ausbildung. Aber so für die, sag ich mal, Leserinnen aus dem Alltag ist es schwierig, da einen Zugang zu den Texten direkt zu haben. Also ging es vor allem um andere Aspekte, die wir dann herausgegriffen haben für die Zusammenarbeit.
Also wir sehen schon, und das kann ich bestätigen, diese Handschriften können auch gerne mal ein Buch mit 7 Siegeln sein. Also insofern schön, dass da auf künstlerische Art auch neue Zugänge geschaffen werden. Und das möchte ich an dieser Stelle auch kurz einschieben. Also den Link zu diesen Digitalisaten der Reichenau-Handschriften findet ihr natürlich auch direkt in unseren Shownotes. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen stöbern und ein, zwei Handschriften, die gleich im Besonderen auch nochmal thematisiert werden, werden wir da auch nochmal als Einzellink einstellen, dass ihr da ganz schnell zu dem jeweiligen Werk kommt. Was kannst du denn so grundlegend dazu sagen? Wir haben jetzt gehört, es wurde ein Kontakt quasi hergestellt zu den Handschriften von den Studierenden aus. Welche Zugänge haben Sie häufig gewählt? Was hat Sie am meisten fasziniert, so als jetzt komplett Unbefleckte, was Handschriften oder das Mittelalter vielleicht auch angeht?
Ja, also tatsächlich war das Vorwissen bei den Studierenden, glaube ich, zu dem Teil der Geschichte oder auch zur Klosterinsel Reichenau ganz divers. Wir haben die Handschriften vor allem vorgestellt. Also es war von unserer Seite kein, sag ich mal, Geschichtsseminar, sondern es war dann die eigene Forschung der Studierenden, wie sie sich mit dem Konvolut auseinandersetzen wollen. Einige haben tatsächlich die Inspiration, die wir sozusagen in den Workshops auch schon vermittelt haben. Da wurden zum Beispiel Handschriften gezeigt, die Rechtstexte enthalten, die häufig so vom Seitenaufbau organisiert sind, dass in der Mitte der eigentliche Rechtstext zu finden ist und darum der Kommentar als sogenannte Klammerglosse diesen Rechtstext umschließt. Und das war zum Beispiel ein Aspekt, was ich dann im Endeffekt am Ende in vielen der Arbeiten gefunden hat oder die Studierenden dann darauf hingewiesen haben. Andere Dinge waren zum Beispiel die Initialen, also diese reich geschmückten Anfangsbuchstaben zu Beginn eines Textabschnitts in diesen Handschriften, die häufig ja am Ende eigentlich erst, wenn der eigentliche Text dann schon auf das Pergament geschrieben ist, hinzugefügt wurden von den Malern der Schreibstube. Und diese besonderen Initialen waren es, die dann auch viele inspiriert haben. Und dann geht's auch weit, also weg von diesen, sage ich jetzt mal, im ersten Moment visuellen Aspekten der Handschriften hin zu Konzepten, die auch die Wissensvermittlung thematisieren, die unseren Zugang zu Wissen oder auch zu, ja, die Digitalisierung aktuell thematisieren, die die Bibliothek selbst als Ort auch in Frage stellen zum Teil. Also wir haben da bewusst auch sogenannte Carte Blanche, also so einen Freischein gegeben, den Studierenden die Anknüpfungspunkte zu finden, die ihnen im ersten Moment in den Sinn kommen, um auch zu zeigen, dass die Handschriften Ausgangspunkt sein können für eine Beschäftigung mit ganz aktuellen Themen, die uns jetzt heute im Alltag beschäftigen, die aber im 9. Jahrhundert vielleicht nicht in der Präsenz da waren.
Da wollen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal genauer zu sprechen. Vielleicht erstmal noch ein paar Rahmeninfos zur Ausstellung selbst. Den Titel hatten wir jetzt schon genannt, aber vielleicht kannst du da mal umreißen, erstens ja, bis wann man noch die Möglichkeit hat, diese Kunstwerke in der Badischen Landesbibliothek zu sehen und was da jetzt die Besucherinnen und Besucher so in der fertigen Ausstellung gewissermaßen erwartet.
Ja, die Ausstellung Alte Bücher, Neue Inspiration haben wir am 13. Mai eröffnet. Sie ist seit dem Moment geöffnet für das Publikum und kann noch bis zum 14. September besichtigt werden. Also es ist noch der ganze Sommer vor uns. Das heißt, es gibt auf alle Fälle noch die Möglichkeit, die Ausstellung anzuschauen, aber auch im Begleitprogramm bei einer Kuratorenführung oder einer Dialogführung teilzunehmen. Das ist dann auch mit den Studierenden. Das heißt, da kann man direkt auch nochmal bei den am Projekt beteiligten Künstlerinnen und Künstlern nachfragen, was denn ihre genaue Inspiration war und vielleicht auch kritisch nachhaken. Denn viele der Arbeiten laden eben auch wirklich zum Diskurs ein. Und wir zeigen eben also Projekte von 13 Personen von der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Und das sind um die 15 Arbeiten dadurch, dass teilweise einige der Studierenden mehrere Projekte vorstellen. Die Arbeiten sind bei uns nicht nur im Ausstellungsraum präsentiert, sondern wir haben die jetzt dieses Mal im ganzen Haus aufgebaut. Das heißt, man kann über das Foyer im offenen Magazin zweites und drittes Stockwerk die Werke gewissermaßen entdecken, auch zufällig entdecken. Wir haben eine Bodenmarkierung entwickelt, sodass man ganz spielerisch durchs Haus geleitet wird. Und natürlich ist das auch im Projekt eine Herausforderung gewesen, der sich die Studierenden stellen mussten, denn wir sind hier kein White Cube, kein Ausstellungshaus, das erstens mal auch so eine Logistik hätte, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt eine weiß gestrichene Wand und da kann ich dann ohne Probleme mein Werk anbringen, sondern es ist hier eine Bibliothek, die der Benutzung zu jedem Zeitpunkt, ja, in der die Benutzung sichergestellt werden muss. Das heißt, die Werke müssen sich dem unterordnen und dürfen natürlich das Hauptgeschäft nicht beeinträchtigen. Und gleichzeitig haben wir auch ein Gebäude, das ganz stark von der Architektur geprägt ist. Also das sind ganz klare Linien des Architekten Oswald Matthias Ungers. Diese Symmetrie führt natürlich dann auch dazu, dass man sich mit den Kunstwerken gewisserweise dort eingliedern muss. Aber es ist auf alle Fälle ein Besuch wert, da es ganz viele verschiedene Ansätze gibt. Also die Studierenden haben von Performance-Konzeptkunst hin zu Malerei, Installationen, Skulpturen, alle möglichen Zugänge tatsächlich gefunden. Das heißt, es ist eine sehr kurzweilige und vielfältige Ausstellung, die wir zeigen.
Und wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die von sehr weit weg kommen und jetzt vielleicht nicht im unmittelbaren Umfeld von Karlsruhe angesiedelt sind, wobei sich da natürlich ein Ausflug nach Karlsruhe immer lohnt. Aber ihr stellt ja die einzelnen Projekte auch auf eurer Webseite vor mit Bildern und auch mit Audiotakes der Studierenden. Also wer da schon mal einen Eindruck gewinnen möchte, kann sich da auf jeden Fall schon mal orientieren. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und das soll natürlich dazu anregen, auch dann im Original oder oder in der realen Welt so gesehen nochmal vorbeizukommen und sich das im Original anzuschauen, so rum. Aber das gilt ja gewissermaßen auch für die historischen Exponate, die wir in Konstanz zeigen, dass da ein Blick auf das Original sich immer lohnt, weil viele Facetten einfach gar nicht über Fotos oder ähnliches darzustellen sind. Aber gehen wir doch mal ganz grundlegend an die Thematik der Ausstellung. Ich hatte das in meiner Anmoderation schon so ein bisschen anklingen lassen, dass das Mittelalter doch dem einen oder anderen vielleicht etwas fern wirkt. Und da stellt sich natürlich auch jetzt gerade für euch vermutlich die Frage, die das in eine gewisse Gegenwart rücken wollen. Wie geht man denn mit diesem Mittelalter um? Beziehungsweise was können uns Handschriften des Mittelalters denn heute noch sagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Was können uns die Handschriften sagen oder beziehungsweise wie definieren wir denn deren kulturhistorischen Wert? Und natürlich sind diese Handschriften eine ganz wesentliche Quelle für das Leben im Mittelalter, für das Klosterleben. Und dieser wissenschaftliche Aspekt ist, denke ich, unumstritten. Die andere Frage ist, ob man auch eben künstlerisch oder in anderen Ebenen eine Anknüpfung schaffen kann. Und da gibt es auch vergleichbare Projekte, die ähnliche Versuche gestartet haben. Also immer wieder laden Bibliotheken Kunstschaffende ein, sich mit den Beständen zu befassen. Und ich denke, das Interessante ist, dass wir aus der heutigen Lebensrealität auf diese vergangenen Artefakte blicken und Anknüpfungspunkte entdecken, die dann auch wieder die Relevanz dieser Objekte für heute demonstrieren. Also zum Beispiel die Kommentarfunktion in Rechtstexten. Und wir, wenn wir von Kommentaren sprechen, dann denken wir mittlerweile, muss man sagen, was ja auch ein sehr junger Prozess ist, vor allem an Social Media Kommentare. Oder wir sprechen von überhaupt dem Zugang zu Schrift, der Ausschmückung von Text. Und natürlich ist es auch im Bereich der Künstlerbücher schon seit jeher auch eine Frage, wie präsentieren Künstlerinnen und Künstler ihre Werke, also einerseits der Frage des Portfolios, aber auch einfach, wie präsentieren sie oder wie nutzen sie das Medium Buch für künstlerische Präsentation. Das ist alles nichts Neues, aber ich denke, was jetzt interessant ist, ist in Bezug auf die Reichenauer Handschriften. Wo gibt es da Anknüpfungspunkte? Und uns ist jetzt hier in der Badischen Landesbibliothek kein Projekt bekannt, das schon mal dieses Konvolut, also kein künstlerisches Projekt bekannt, das schon mal mit dem Bestand der Reichenauer Handschriften als Inspirationsquelle gearbeitet hat. Das heißt, wir wollen hier einfach eine Möglichkeit schaffen und auch eine Einladung nach draußen schicken sozusagen, immer mal wieder in unseren digitalen Sammlungen zu stöbern und das auch nicht nur im Hinblick auf die wissenschaftliche Forschung.
Und gleichzeitig greift ihr dieses Ferne in eurem Ausstellungstitel ja schon auf, indem ihr provokant von den alten Büchern sprecht. Was steckt für euch hinter dieser Provokation?
Ja, also natürlich ist das Image, das Bibliotheken zum Teil haben, natürlich aus Sicht der Bibliothek nicht korrekt. Wir zeigen, wir haben hier kein verstaubtes Bücherlager, sondern wir haben hier einen Wissensschatz, den wir verwahren, den wir zugänglich machen wollen. Und alte Bücher ist natürlich sehr provokativ. Natürlich ist es aus heutiger Sicht so, dass es sich um alte Bücher handelt. Aber wir haben das gesehen. Es gab auch eine Festrede von Professor Dr. Felix Heinzer zur Eröffnung der Ausstellung, in der er nochmal ganz deutlich gemacht hat, welche Layout-Entscheidung, wenn man so will, die mittelalterlichen Schreiber schon damals getroffen haben, um eben Text adäquat zu vermitteln. Also das war zu der damaligen Zeit nicht unbedingt so, dass man einfach nur den Text niederschrieb, sondern es ging schon immer auch um die Vermittlung. Das heißt, es gab da Momente, die wir jetzt heute vielleicht nicht mehr als zeitgemäß erachten, aber die trotzdem Inspiration bieten können.
Du hast diesen Prozess dieser Ausstellungsvorbereitung nun auch über eine gewisse Zeit dann mitverfolgt als Kuratorin der Ausstellung. Was würdest du sagen, hat sich da bei den Studierenden, die sich jetzt sehr intensiv mit diesen Handschriften auseinandergesetzt hat, auch verändert im Blick auf die Exponate über die Zeit? Also am Anfang kann ich mir vorstellen, war das erstmal so ein gewissermaßen vielleicht ehrfürchtiger Moment fast schon, mit Objekten zu agieren, die irgendwie 1000 Jahre alt sind, auch auf Tierhaut geschrieben ist. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen heute auch befremdlich. Also wie war da der Prozess dann im Laufe der Monate? Was hat sich da womöglich verändert und konnten da auch neue Perspektiven aufgezeigt werden?
Ja, in der Tat hat sich das Projekt über einen längeren Zeitraum hingezogen, weil es natürlich darum ging, auch direkt künstlerische Arbeiten zu produzieren. Und zu Beginn, wie ich schon sagte, war tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem Original, und im Zuge dessen haben dann die Studierenden auch begonnen zu forschen und auch noch andere Literaturquellen zu Hilfe zu ziehen. Und man muss schon sagen, dass natürlich auch wir das gemeinsam, Christian Erdl und ich, auch so umrahmt haben, dass natürlich auch immer die Ausstellung selbst im Blick war. Also das heißt, es ging nicht nur darum, ein Kunstwerk zu schaffen, ein Projekt zu generieren, sondern wie präsentieren wir das, wo wird das präsentiert, was ist auch möglich. Und da komme ich im Grunde zurück zum Anfang, als du die kuratorische Rolle angesprochen hast. Also natürlich ist es so, dass am Ende immer eine Person irgendwie so die Leitung innehat, aber es war schon so, dass wir das im Dialog entschieden haben, wo können wir die Werke zeigen, auch bei uns hier im Haus natürlich entschieden werden musste, was ist möglich in der Architektur des Gebäudes. Und das zeigt, dass da auch viel im Wandel war. Also Projekte, die vielleicht für den Außenraum konzipiert waren, wurden dann nicht im Außenraum realisiert, weil sich da natürlich auch immer wieder logistische Fragen stellen, der Betreuung, der Aufrechterhaltung der Objekte. Und dann gibt es andere Fragen, die sich vielleicht, so Installationen vor allem, die sich verändert haben, weil es einfach nicht möglich war, aus dem Know-how heraus vielleicht der Personen, die beteiligt waren, oder auch aus dem kreativen Prozess, das so zu präsentieren, wie es ursprünglich angedacht war. Das ist natürlich für uns auch eine ganz spannende Entwicklung gewesen, weil man normalerweise, wenn man an so ein Projekt herangeht, natürlich mit Arbeiten schon anders plant. Und wir hatten im Grunde so einen Freischein gegeben, sodass wir zum Teil auch erst im Laufe dieses Frühjahrs die fertigen Arbeiten gesehen haben und dann entscheiden konnten, wie und wo wir sie platzieren wollen. Beziehungsweise es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt sogar so, dass auch manche Arbeiten sich realisieren werden als Performance im Laufe der Ausstellungsdauer. Und da merkt man schon, dass da viel möglich ist noch. Also dass es eigentlich aktueller nicht geht, wenn sich das jetzt erst präsentiert.
Das ist vor allen Dingen, würde ich sagen, so der Rahmenprozess gewesen, den du gerade geschildert hast, auch im Inhaltlichen. Das war kurz angeklungen, dass die Studierenden angefangen haben, sich mit Literatur etc. auseinanderzusetzen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, als Historiker waren mir da einige thematische Verknüpfungen aufgefallen, wo ich mir so dachte, das ist jetzt schon sehr frei. Also wenn irgendwie Wallerfried Strabos Klosterplan mit Hexenverfolgung in einen Kontext gebracht wird, das ist ja schon sehr weit. Wie würdest du sagen, hat sich das so entwickelt? Und wie kann man diese thematischen Verknüpfungen aber vielleicht auch besser verstehen?
Ja, also du sprichst ein Werk an, De Cultura Horrorum von Benjamin Bellocchini, der sich einerseits orientiert hat an dem Klosterplan Wallerfried Strabos, aber das in einem größeren Kontext einbettet, und zwar dem Kontext der Wissensvermittlung, und er nennt das Machtregime. Also die Vermittlung von Wissen ist natürlich auch immer mit einer gewissen Macht verbunden, und er sieht auf der einen Seite da eine ganz klar männlich dominierte Macht, und zwar sieht er das in den institutionellen Bereichen, in der Vermittlung von Wissen über die Schriften. Und dann sieht er die feministische oder die weibliche Vermittlung von Wissen, gerade im mündlich überlieferten Sinne. Und das ist was er dann thematisiert, wenn er eben die späten Hexenverfolgungen in seinem Werk zeigt, in dem verschiedene Stücke dieser Pflanzen, die er als Holzausschnitte zeigt, abgeflammt sind. Das sind natürlich zwei Momente, die in der Geschichte zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten waren. Also das ist nicht zum gleichen Zeitpunkt. Aber ich denke, wenn man diese große Klammer darüber sieht, wie wird Wissen vermittelt und welche Arten von Wissensvermittlung gibt es, mündlich überliefert oder schriftlich, dann macht das wiederum Sinn. Aber natürlich ist es ganz wichtig bei all diesen Projekten, die Vermittlung. Das heißt, wir bieten eben auch diese Führung an und laden auch ein, gerade solche kritischen Punkte auch mit den Studierenden dann im Gespräch vielleicht auch zu klären.
Aber nichtsdestotrotz schön zu sehen, wie da eben, und das hattest du ja auch schon angesprochen, eben bei den Handschriften nicht nur Punkte des Layouts, des Formats, der Buchmalerei adressiert werden, sondern es auch eher auf so eine ja inhaltliche, institutionelle Ebene geht, wie jetzt auch Wissensvermittlung oder ein Wissenszugang heute vor 300 Jahren oder auch im Mittelalter stattgefunden hat. Also das wirklich spannend zu betrachten und auch, denke ich, einladend, um darüber nachzudenken. Und wir sind jetzt schon so ein bisschen auf ein Studieprojekt etwas mehr eingegangen, aber wir haben uns vor allen Dingen auch nochmal zwei Studierendenprojekte, Kunstwerke rausgesucht, die wir im Weiteren auch nochmal genauer vorstellen wollen, damit ihr da draußen so einen gewissen Eindruck davon bekommt, was euch in der Ausstellung erwartet. Und da haben wir zum einen von Lucia Mattes ein Werk, das aus Filzwolle unter anderem gearbeitet ist, aber das wird sie euch jetzt im Weiteren kurz selbst vorstellen.
Nachdem wir in der Badischen Landesbibliothek die originalmittelalterlichen Schriften in der Sammlung dort besichtigt hatten, entschied ich mich dafür, mich einerseits formal auf das Layout, also den Aufbau solcher Schriftstücke, in meine Arbeit zu beziehen, jedoch andererseits dabei inhaltlich einen epochenübergreifenden Twist hineinzubringen, der sowohl aktuelle Meme-Inhalte aus der Popkultur auch mit mittelalterlichen Motiven und Inhalten verbindet. Mein Werk trägt den Titel Would You Still Love Me If I Was a Worm und ist in Handarbeit aus Filzwolle gearbeitet. In der Bildmitte steht der sogenannte Drakonkopedes. Das ist ein Mischwesen, welches einem mittelalterlichen Kräuterbuch entstammt, aber das moderne Auge, das eher an der aktuellen Populär- und Alltagskultur geschult ist, kann darin auch leicht Heidi Klum in ihrem Ganzkörper-Wurmkostüm erkennen, welches sie 2022 bei ihrer Halloween-Party getragen hat. Gerahmt wird dann das zentrale Motiv noch mit mittelalterlichen Verzierungen und mit mehreren Textblöcken, unter anderem eben mit der Frage "Would you still love me if I was a worm?" sowie auch mit Kommentaren, die zu einem weiteren Dialog einladen. What are your thoughts on Heidi Klum?
Genau, an dieser Stelle, wie gesagt, auch nochmal der Hinweis. Wir geben euch den Link auch zur Vorstellung dieses Studierendenprojektes nochmal in die Shownotes. Also da könnt ihr euch auch direkt nochmal einen visuellen Eindruck davon verschaffen. Aber ich finde, nach dem, was wir jetzt auch im bisherigen Podcast besprochen haben, kriegt man schon eine ganz gute Vorstellung davon, was Lucia Mattes da inspiriert hat und was sie auch aufgegriffen hat. Also wir haben einerseits diese formalen Punkte im Layout der Handschrift und das Kunstwerk erscheint ja auch auf den ersten Blick erstmal wie eine mittelalterliche Handschrift. Dann hattest du diese Kommentare in Rechtstexten aufgegriffen gehabt und das wird jetzt hier auch direkt wieder quasi in diese Social-Media-Ebene hineingehoben über die Kommentare und dann einfach diese sehr spannende Verarbeitung von moderner, populär und Alltagskultur in diesem eher ja mittelalterlich anmutenden Setting. Also fand ich persönlich ganz spannend und auch diese Assoziation ja in dieser mittelalterlichen Sagengestalt oder in dieser Mythenfigur dann Heidi Klum in ihrem Halloween-Kostüm zu sehen. Also ein Kostüm, was mir tatsächlich noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Also wäre ich womöglich auch selbst drauf gekommen. Aber das ist ja noch lange nicht alles. Das Werk bietet ja durchaus auch noch mehr. Führ uns da gerne mal durch.
Ja, in der Tat ist in der Arbeit eine Verknüpfung von ganz vielen Punkten zu sehen. Also das ist eine großformatige Arbeit, im Rechteck, also nimmt quasi das Seitenformat, übernimmt das Seitenformat. Also die Arbeit misst 210 mal 160 Zentimeter und hängt bei uns im offenen Magazin recht weit oben an einer großen Wand. Das heißt, es ist auch von der Ferne zu sehen, eine recht monumentale Arbeit. Also auf den ersten Blick löst sich da Lucia Mattes natürlich vom Format der Handschriften. Aber sie bezieht sich dann wieder darauf, eben wie du sagtest, durch den Aufbau. Also in der Mitte sehen wir den Drakonkopedes und darum herum den Text. Und dann ist auch, das meinte ich eben, das ist ungefähr ein Rechteck, denn an den Seiten wirkt die Arbeit ausgefranst. Und zwar hat sie sich vor allem die Fragmente in den digitalen Sammlungen angeschaut, die wir haben von den Handschriften. Man muss wissen, dass Pergament, also Tierhäute, die Herstellung von Pergament sehr kostenintensiv war und Handschriften im Mittelalter, deren inhaltlicher Wert nicht mehr als relevant erachtet wurde, teilweise wiederverwertet wurden. Das kann einerseits passieren, indem der Text abgeschabt wurde, das sind sogenannte Palimpseste, die dann wieder beschrieben wurden, oder aber diese Pergamentstücke wurden zerschnitten und zum Beispiel als Einbandschutz verwendet. Und wir haben eben hier in dem Bestand in der Badischen Landesbibliothek auch zahlreiche Fragmente aus der Klosterbibliothek Reichenau, die wir teilweise zuordnen können, teilweise aber nicht und natürlich eben entweder ausgefranst sind auch oder zerschnitten sind. Und gerade auf die bezieht sich auch Lucia Mattes, dass sie ja die Kanten ihres Filzteppichs ganz frei lässt und so ein bisschen auf diesen älteren Aspekt von benutztem Pergament hinweist. Und dann natürlich auch im Text selbst, also der Text ist auf Englisch, der in der Klammerglosse, wenn man so will, zu sehen ist, also der diesen Drakon Cubetis umfließt, und sie hat einige der Zeilen unterringelt in Rot. Und das ist natürlich was, was uns allen tagtäglich bekannt ist, wenn wir mit Word arbeiten, also wenn wir am Computer mit Schreibprogrammen arbeiten und Rechtschreibfehler produzieren, die dann unterringelt werden rot. Und aber es war auch im Mittelalter nicht unüblich, dass man in den Text handschriftlich, also in die Handschrift nochmal durch einen anderen Autor Anmerkungen reinschrieb. Teilweise wurde der Text übersetzt. All diese Dinge, die wir natürlich heute auf keinen Fall sehen wollen, dass Benutzerinnen und Benutzer in Bücher irgendwie was schreiben und da unterstreichen, sondern es sollte ja möglichst neutral bleiben, ist für uns jetzt als Rückblick auf das Mittelalter natürlich ganz wesentlich, weil wir anhand der Schrift zum Teil sehen können, wer diese Handschriften gelesen hat, wenn sie denn dann eben Annotationen in den Handschriften hinterlassen haben. Ja, das sind einige der Aspekte, die Lucia Mattes verbindet. Sie arbeitet immer wieder mit diesem Alltagsbezug, mit Social Media, mit Bildern, die uns betreffen. Und ich denke, es ist ganz interessant, dass sie uns die Möglichkeit gibt, den Drakon Cubetis zu sehen oder eben auch Heidi Klum zu sehen. Und also diese Präsenz zweier Lesarten parallel nebeneinander ist auch das, was wir ja mit diesem Projekt wagen. Wir haben hier den mittelalterlichen Bestand im Haus, wir wollen aber auch einen zeitgenössischen Zugang ermöglichen.
Und gerade diese rote Unterkringelung, die du gerade noch angesprochen hast und durch die ich überhaupt erst darauf oder durch deine Ausführungen aufmerksam geworden bin. Also ich habe hier auch gerade noch ein Word-Dokument offen und mein offensichtlich auf Deutsch trainiertes Word kennt natürlich nicht das Wort Wallafried, also von Wallafried Strabo, weiß damit nicht wirklich was anzufangen. Und ich finde den Twist hier in dem Kunstwerk eigentlich ganz, ganz schön, in diesem mittelalterlichen, ja dann eher vermutlich lateinisch trainierten Setting gewissermaßen englische Worte oder so zu unterstreichen. Also das schafft da auch nochmal eine schöne Verknüpfung einfach zueinander. Und ich würde sagen, das ist hier auf künstlerischer Ebene auch gut gelungen, was wir an anderer Stelle auch in der ja letztendlich musealen Kulturvermittlung gerne mal anstreben oder uns daran versuchen, moderne Bezugspunkte einfach zu schaffen. Also wenn man in der Arbeit vor allen Dingen auch mit einem jüngeren Publikum ist, die werden sich nie merken, was ein Drakon Cubetis unbedingt ist. Aber wenn du ihnen sagst, guck mal hier in der mittelalterlichen Handschrift und das könnte ich mir halt eben auch für eine andere authentische Buchmalerei vorstellen. Der Wurm sieht doch aus wie Heidi Klum. Die werden sich für den Rest ihres Lebens merken, okay, in dieser Handschrift gibt es einen Wurm, der aussieht wie Heidi Klum, und darüber vielleicht auch ja ein neues Interesse gewinnen, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen.
Genau, das ist unser Wunsch ja mit diesem Projekt, dass wir eben den Zugang erweitern wollen und dass man eben auch als Nichtwissenschaftlerin sich mit diesen Handschriften gut auseinandersetzen kann und Anknüpfungspunkte findet.
Und dann haben wir noch ein weiteres Studierendenprojekt, was wir hier gerne vorstellen möchten, von Matthias Gneiner. Aber auch das wird er uns an dieser Stelle erst einmal selbst vorstellen.
Ich heiße Matthias Gneiner und studiere Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. meine Malereien basieren auf Fotografien, die ich entweder selbst angefertigt habe oder die ich in den Medien finde, aneigne und übersetze. Dabei interessiert mich die Funktionsweise von Bildprodukten und welche Rückschlüsse sich darüber gesellschaftlich ergeben. In Bezug auf die Handschriften des Klosters Reichenau hat mich vor allem das Wechselspiel zwischen Schrift, Bildwelt und Imagination interessiert. Im zweiten Stock des offenen Magazins der BEB werde ich eine Gruppierung von Malereien ortsspezifisch an leeren Bücherregalen installieren. Die zwei zentralen Bildmotive hängen mit dem sogenannten Hausbuch der Reichenau zusammen, in welchem für Identität und Reputation der Klosterinsel relevante heiligen Geschichten gesammelt wurden. Die darin enthaltene Translationsgeschichte der Heiligblutreliquie beschreibt den umständlich abenteuerlichen Weg einer Reliquie, die Blut von Jesus Christus enthalten soll, von Jerusalem auf die Insel Reichenau. Das eine zentrale Bildmotiv meiner Malereien ist deshalb die in die Translationsgeschichte einleitende Initiale des Wortes Tempore, sozusagen ein Es war einmal. Das andere Bildmotiv ist die Heiligblutreliquie in ihrem heutigen Zustand. Durch Wiederholung der Motive und malerische Übersteigerung möchte ich erreichen, dass sich die beiden Bilder auflösen und zu Umrissen zwischen Wahrheit und Fiktion werden. Mich hat an dieser speziellen Handschrift und der Reliquie interessiert, dass Text und Objekt ein intersubjektives Bild ergeben, was einerseits zu scheinbarer Authentizität, zu Reliquienverehrung und schließlich aber auch zu Wohlstand und Bedeutung der Klosterinsel Reichenau geführt hat.
Ja, wunderbar. Ich glaube, an dieser Stelle sei vielleicht noch darauf verwiesen, also das erwähnte Hausbuch läuft in der BLB unter der Signatur Code AUGPERG 84, aber auch das geben wir euch als Direktlink zum Digitalisat in die Shownotes, also da könnt ihr euch das mal auch im Original natürlich anschauen und wie vollkommen zu Recht festgehalten, beinhaltet es eben unter anderem diese Geschichte, wie die besonders wichtige Heiligblutreliquie aus Jerusalem auf die Reichenau kommt. Das ist in dem Originalexponat insofern auch besonders hervorgehoben, dass an dieser Stelle die Buchmalerei eben in Form dieser Initialen besonders prächtig sind, einzigartig letztendlich für dieses Exponat und dadurch natürlich eine gewisse Betonung auch stattfindet. Ich glaube, so eine gewisse Vorstellung davon, was hier gemacht wurde, bekommt man schon. Ich würde trotzdem gerne nur noch zwei Begriffe kurz klären wollen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen durchführen. Was versteht er damit, dass hier die Umrisse zwischen Wahrheit und Fiktion in seinem Kunstwerk aufgelöst werden?
Ja, er bezieht sich natürlich da auf die Tradition der Reliquienverehrung beziehungsweise auch auf die Religion im Allgemeinen. Also, dass das, was als ja verehrenswürdig erachtet wird, auf eine gewisse Art und Weise auch einfach eine Übereinkunft ist von vielen, die diesen Glauben teilen. Und er möchte eben das auf eine Art und Weise auch hinterfragen, da er sagt, natürlich braucht diese Reliquienverehrung auch diese Legitimationsschrift. Also durch dieses schriftliche Festhalten, wie die Reliquie auf die Insel Reichenau kommt, wird dann auch nochmal deren Bedeutung im Text festgehalten. Und das führt dazu, dass natürlich man sich wiederum auf diesen Text berufen kann, wenn denn Zweifel aufkommen könnten. Also er fragt damit eben auch, was ist Wahrheit oder wie wird Wahrheit kreiert und ab welchem Zeitpunkt ist es dann auch eine allgemein, ja, eine Übereinkunft sozusagen, dass dies so geschehen ist. So würde ich das vielleicht aufschlüsseln. Es gibt da aber noch ganz andere Zugänge, wie er Fiktion und Wahrheit definiert.
Wird es dann insofern ein intersubjektives Bild, weil es eben nicht mehr nur der subjektive Glaube ist, sondern durch diese Verschriftlichung ja quasi zu einem Allgemeingut wird, dass die Heiligblutreliquie erstens auf der Reichenau ist und zweitens von da aus auch gewisse Wunder wirken kann?
Ja, ich denke, die Reliquienverehrung als solches ist da das Thema. Also es ist ein Objekt und diesem Objekt wird einen zusätzlichen Wert beigemessen durch die Verehrung des Objektes. Und das thematisiert er dann eben auch in der Darstellung. Also wie wird diese Reliquie heute präsentiert? Er nutzt dafür Pressebilder immer wieder in seinen Arbeiten, auch für eine der Malereien. Er zeigt insgesamt 5 Leinwände im offenen Magazin. Und da ist eben dieser prunkvolle Reliquienschein zu sehen, den ein Priester in den Händen hält. Und das ist ein Foto, das man in der Presse finden konnte. Und das nutzt er dann auch wieder für seine Malerei. Das heißt, er übersetzt ein vorgefundenes Bild in die Malerei. Also das ist ja immer noch so eine Gratwanderung, der wir uns heute auch ausgesetzt sind. Die fotografische Dokumentation von Ereignissen, das ist ja was, was im Moment auch sehr stark debattiert wird im Bereich der Fake News beziehungsweise KI-trainierter Bildprogramme, die natürlich auch Bilder ganz schnell manipulieren können. Das gab es auch schon zuvor. Aber dennoch ist da wie so ein Wahrheitsgehalt natürlich in dieser Darstellung des Priesters, der die Reliquie hält, die er jetzt wieder übersetzt in die Malerei und damit aber auch eine gewisse Distanz schafft zu der Präsenz dieser Reliquie.
Und du hattest es jetzt selber schon angesprochen und er war in seinen Ausführungen da auch nochmal drauf eingegangen, der Ort in der Badischen Landesbibliothek ganz bewusst an diesen leeren Regalen. Steht da noch was dahinter, dass man sich für diesen Ort der Präsentation entschieden hat?
Also in der Badischen Landesbibliothek planen wir natürlich immer mit den Zugängen, die wir pro Jahr erwarten dürfen. Die Kollegin, die das offene Magazin leitet, die kann quasi Hochrechnungen erstellen, wie viel Zugang haben wir wahrscheinlich 2024 zu erwarten. Einerseits durch Bestandsaufbau, Ankäufe, aber auch, da wir durch das Pflichtexemplargesetz eben von allen Verlagen in Baden ein Pflichtexemplar hier in der Badischen Landesbibliothek bewahren. Und natürlich haben wir da scheinbar leere Regale in dem offenen Magazin, aber diese Regale sind nur so lange leer, bis eben die hochgerechneten Büchermassen eintreffen bei uns. Und wir sind jetzt in der Ausstellung oder für das Ausstellungsprojekt in den Bereich umgesiedelt, in dem vermutlich erst 2025 die ersten Bücher aufgestellt werden. Und das sind verschiedene Metallregale, die modular angeordnet werden können und deren Regalböden auch versetzt werden können. Und wir haben den Studierenden ganz freigestellt, wie sie mit diesen Regalen umgehen wollen. Und Matthias Gmeiner hat zum Beispiel verschiedene Regalböden auch entfernt, sodass wie so ein Durchblick entstehen kann zwischen die Regale hindurch auf seine Malereien und auch wie eine Rahmung tatsächlich funktioniert. Also anstelle eines Rahmens, der um die Malerei, um das Kunstwerk herum existiert, um das auch zu schützen, um das zu präsentieren an der Wand, nutzt er jetzt die Regale und die Öffnungen, die er geschaffen hat, um seine Malereien einzurahmen.
Also da ein wirklich aktives Spielen auch mit dem dazugehörigen Ort, das auch spannend zu beobachten. Und ich bin, um ehrlich zu sein, noch nicht dazu gekommen, es mir im Original anzuschauen. Aber du hattest mich noch darauf hingewiesen, dass jetzt da auch nicht nur fertige Bildprodukte gezeigt werden, sondern zeigt er gewissermaßen einen Work in Progress, wie er da zu seinem Kunstwerk gekommen ist? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Er zeigt insgesamt 5 Leinwände und eine dieser Leinwände ist quasi der Überwurf, der entsteht, wenn man über den gesetzten Bildrahmen hinaus malt. Also da sieht man Pinselspuren, da testet er die Farbe und das zeigt er aber auch mit als Installation. Das heißt, es ist auf der gleichen Ebene zu sehen, wie auch die Darstellung der Heiligblutreliquie in dem barocken Reliquienschein.
Ja, wunderbar, da mal einen Einblick zu bekommen. Und ich glaube, an den beiden Beispielen, die wir uns jetzt herausgegriffen haben, sieht man auch sehr schön, wie moderne Diskussionen, moderne Gedanken verhandelt werden können vor dem Hintergrund auch, ja, einerseits nicht nur der mittelalterlichen Handschriften, wie sie in der BLB zu finden sind, sondern so insgesamt vor dieser gesamten großen Kloster- und Kirchengeschichte. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass es da immer wieder auch entsprechende Führungen gibt, auch Führungen dann mit den Künstlerinnen und Künstlern. Und ich denke, dass das ja vor allen Dingen auch ein sehr ansprechendes und anregendes Format ist, um dann auch zu den dahinterstehenden Gedanken nochmal in den Austausch zu kommen.
Ganz genau. Und wir bieten auch zwei Veranstaltungen an mit dem Titel Rendezvous mit den Originalen, die sich natürlich auch mit den Handschriften, die wir hier noch bewahren, weil wir ja eben nicht alles nach Konstanz ausleihen, beschäftigen. Und da zeigt Dr. Annika Stello ganz ausgewählte Handschriften exklusiv im Lesesaal Sammlungen. Dafür ist aber eine Anmeldung notwendig, da die Plätze begrenzt sind. Aber das ist, denke ich, nochmal ein ganz schöner Moment, auch das Original zu betrachten und dann vielleicht im Nachgang sich die künstlerische Auseinandersetzung anzuschauen.
Ja, nachdem ich hier über 25, 26 Folgen hinweg gepredigt habe, wie es sich lohnt, auch solche Originale mal ohne Vitrine und ohne Glas zu sehen, kann ich das natürlich voll unterstützen, dass man diese Gelegenheit auf jeden Fall wahrnehmen sollte, da nach Karlsruhe zu kommen und wirklich mal auf, ja, gewissermaßen Tuchfühlung mit den Handschriften zu gehen. Also sehr, 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 sehr zu empfehlen. Und liebe Barbara, ich darf mich in diesem Sinne ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns die Korrespondenzausstellung und die der zugehörigen Kunstwerke einmal vorgestellt hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ihr habt es während der Podcast-Folge schon gehört. Der Inhalt dieses Gesprächs lädt dazu ein, noch ganz viel zu stöbern, und entsprechend viele Links geben wir euch tatsächlich für diese Podcast-Folge auch in die Shownotes. Klickt euch da super gerne mal durch, beginnt selber das Stöbern, setzt euch auch vielleicht selbst mit den Handschriften nochmal auf eine wissenschaftliche oder vielleicht auch auf eine künstlerische Art und Weise auseinander. Alle relevanten Informationen zur Korrespondenzausstellung findet ihr natürlich auch da. Sie ist, wie gesagt, noch bis zum 14. September zu hören. Falls ihr Interesse habt, auch nochmal nach Konstanz zu fahren, um euch da die große Landesausstellung anzuschauen, dann findet ihr natürlich auch, ihr kennt das bereits, da unsere Ausstellungswebseite in den Shownotes, um euch zu informieren. Ihr könnt dem Badischen Landesmuseum natürlich auf allen gängigen Social Media Plattformen, insbesondere Facebook und auch Instagram, folgen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Badische Landesbibliothek. Auch die findet ihr auf Social Media, und auch die entsprechenden Links geben wir euch da einmal mit. Wenn ihr weiterhin Lust habt auf Geschichtspodcasts, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Es bietet sich aktuell an, vor allen Dingen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen auf den Abonnieren-Folgen-Button zu klicken, weil wir eben nicht mehr wöchentlich veröffentlichen, sondern in einem etwas unregelmäßigeren Zyklus. Also falls ihr da informiert werden wollt, wann neue Folgen kommen, dann ist das ganz einfach eben über diesen Folgen-Button möglich, weil ihr dann eine Push-Up-Benachrichtigung bekommt. Oder ihr könnt auch bei meinem privaten Podcast Epochentrotter mal vorbeischauen. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.